Menschen mit einem besonderen Herzen auf der Suche nach der großen Liebe.
Die Hosts
Sophia
und Luki begrüßen euch zu einer neuen Folge von
Vorhof Suchtkammer,
dem Dating-Podcast für Erwachsene mit angeborenem Herzfehler.
Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Vorhof Suchtkammer.
Ziel unseres heutigen Episode ist es, euch dieses Format vorzustellen.
Lieber Luki, es freut mich sehr, dass wir gemeinsam diesen Podcast starten. Als erstes dürfen wir zwei uns vorstellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer uns auch einmal kennenlernen und wissen, mit wem sie es zu tun haben. Erzähl doch kurz etwas über dich.
Sehr gerne. Mein Name ist Luki, ich bin 35 Jahre alt und komme aus Tirol. Ich wurde mit einem Herzfehler, Fallot'sche Tetralogie, geboren. Das ist ein Herzfehler, der aus 4 anatomischen Strukturveränderungen besteht. Liebe Sophia, erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du bist.
Mein Name ist Sophia, bin fast 26 Jahre alt und lebe in Oberösterreich. Mein angeborener Herzfehler ist das hypoplastische Linkshirnsyndrom, eines der schwersten Herzfehlbildungen, die es gibt. Das bedeutet, ich wurde mit nur einer funktionierenden Herzkammer geboren. Die linke Herzkammer, die ja normalerweise die stärkere ist und für den Transport des sauerstoffreichen Blutes zurück in den Körper zuständig ist, fehlt mir. Daher muss die rechte Herzkammer die Aufgabe von beiden übernehmen. Und das wurde operativ in 3 Schritten möglich gemacht. Ich lebe also mit einem halben Herzen.
Aber trotzdem mit 100% Lebenseinstellung und Lebensfreude. Vielen Dank, liebe Sophia. Ja. Erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch, wie es überhaupt zur Idee dieses Podcasts gekommen ist.
Ja, wir verbrachten gemeinsam mit einer Gruppe von EMAs, das sind Erwachsene mit angeborenem Herzfehler, einen schönen Kurzurlaub. Und beim gemeinsamen Gespräch kamen wir auf die Liebe und unsere Erfahrung im Dating zu sprechen. Dabei bemerkten wir, dass es gar nicht so einfach ist, mit einem angeborenen Herzfehler oder überhaupt mit einem Herzfehler eine Partnerin, einen Partner zu finden. Wir entschlossen uns vorerst eher scherzhaft dazu, eine Dating-Plattform für EMAs zu gründen. Aus dieser Idee wurde sehr schnell ein ernsthaftes Konzept. Und heute sind wir am Point of No Return und veröffentlichen die erste Aufnahme. Luki, erzähl uns doch einmal, was wir uns von diesem Podcast wünschen. Was ist unser Ziel?
Wie schon von dir angesprochen, sind wir auf der Suche nach echten Verbindungen für EMAs. Wir werden pro Folge dem Publikum einen Single vorstellen. Eine Kandidatin, ein Kandidat hat dein Interesse geweckt, dann melde dich bitte an unsere E-Mail-Adresse vorhof.kammer@outlook.com, damit wir deine Nachricht und deine Kontaktdaten an den Single des Monats weiterleiten können. Ganz wichtig, es dürfen sich natürlich alle melden, die interessiert an einer Kontaktaufnahme sind. Eine Herzerkrankung ist natürlich keine Voraussetzung. Jede und jeder ist willkommen.
Damit wir aber erfolgreich Verbindungen aufbauen können, brauchen wir natürlich auch ein Grundlagewissen über Liebe, Dating und was dazu führt, dass zwei Herzen synchron schneller schlagen.
Dazu haben wir für diese Folge Magister Dr. Raphael David Oberhofer eingeladen. Er ist klinischer Gesundheitspsychologe am Kepler Universitätsklinikum in Linz und selbst EMA. Lieber Raphael, du hast auch schon 4 Herz-OPs im In- und Ausland hinter dich gebracht. Durch deine eigene Geschichte war dir schon immer die Verbindung mit Herzkindern wichtig.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich mit euch über die Liebe und über angeborene Herzfehler und die ganzen Herausforderungen damit sprechen darf.
Bevor wir ins Gespräch einsteigen, weisen wir darauf hin, dass wir Raphael persönlich kennen und er uns schon länger begleitet. Daher dürfen wir dieses Gespräch, wie man schon herausgehört hat, in per Du führen. Lieber Raphael, herzlich willkommen und danke, dass du dir heute die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank, dass ich heute mit euch über dieses so wichtige Thema sprechen darf.
Raphael, fangen wir gleich mit einer Frage an dich an. Man hat ja gerade in Zeiten des Internets immer wieder mit Memes zu tun. Und da gibt es oft so Memes oder Sketches, wo es darum geht, dass Personen Stress haben, die Affäre vor der Beziehung zu verheimlichen. Und dann eine andere Person sagt, wie schafft es jemand, zwei Personen gleichzeitig zu haben? Ich habe ja nicht einmal eine einzige Person. Die Frage ist, warum haben Personen null Problem, gleichzeitig mehrere Personen kennenzulernen und die erfolgreich kennenzulernen, während andere oft sehr, sehr viele Jahre erfolglos nach der Liebe suchen?
Naja, es hat natürlich etwas mit der Persönlichkeit und mit der bisherigen Erfahrung mit Beziehungen zu tun. Manche Menschen tun sich einfach leicht, Kontakte zu knüpfen. Manchen Menschen fällt es leichter, aufeinander zuzugehen. Andere sind vorsichtiger, manche sind ängstlicher. Also das hat nicht unbedingt jetzt immer was nur mit einem mit einer angeborenen Erkrankung zu tun, sondern auch schon von dem, wie man aufgewachsen ist, welche Beziehungsmuster man von seinen Eltern vorgelebt bekommen hat, welcher kommunikative Persönlichkeitstyp man ohnehin ist. Von diesen Bereichen ist das abhängig. Also das nur auf einen Herzfehler zu reduzieren, wäre nicht seriös. Hängt also immer davon ab, wie viele Fähigkeiten man entwickelt hat, mit anderen Menschen überhaupt in Kontakt zu gehen, wie mutig man auch ist, manches Mal auch, vielleicht gibt es Persönlichkeitseigenschaften wie also Ängstlichkeit, Schüchternheit, zurückhaltend sein, hat alles damit zu tun, wie aktiv ich vielleicht beim Kennenlernen von anderen Menschen überhaupt bin und wie ich dabei vorgehe.
Also es kann quasi jeden, also für jeden kann es schwieriger sein. Es hängt jetzt nicht von mir
ab. Ja, es kann es hat, wie gesagt, etwas mit der Persönlichkeit des Einzelnen zu tun.
Mit dem Charakter oder mit der Persönlichkeit?
Ja, ich kenne Menschen, die sind, haben schwere Erkrankungen oder sind vielleicht gar nicht so von unserer gesellschaftlichen Konvention her so attraktiv und haben aber trotzdem die Fähigkeit, auf Menschen so zuzugehen, dass sie sich leichter tun, einen Partnerin, Partner zu finden, und andere sind halt eher zurückhaltend und tun sich schwerer. Das, wie gesagt, auf Krankheiten alleine zurückzuführen, wäre nicht angemessen.
Sind trotzdem dann Menschen mit angeborenem Herzfehler bei der Suche nach der Liebe ja trotzdem irgendwie größeren Herausforderungen ausgesetzt?
Naja, sie sind insofern größeren oder anderen Herausforderungen ausgesetzt, weil also die meisten Menschen mit angeborenen Herzfehler sind ja von Geburt an von ihrer Familie sehr, sehr, sehr umsorgt. Und da spiegelt sich dabei natürlich auch eine gewisse Überbesorgtheit, Ängstlichkeit seitens der Eltern mit. Die passen natürlich extrem auf ihr herzkrankes Kind, sind auch sehr besorgt, dass ja nichts passiert. Ist auch oft die Gefahr, dass man diese Kinder, wenn sie schon jetzt Operationen überlebt haben und wenn sie sich halbwegs entwickeln und gedeihen können, dass ihnen nichts geschieht. Und dabei ist es natürlich auch so, dass ihnen manches Mal auch dass die Gefahr zumindest besteht, dass so ein Glassturz über die Kinder gestülpt wird und die freie Entwicklung manches Mal bei diesen Kindern schwerer fällt. Umso schwieriger wird es dann natürlich dann auch, wenn Eltern irgendwie mitkriegen, dass ihre Kinder dann Freunde, Freundinnen haben, entwickeln, Freundschaften entwickeln, wie sehr sorgen sich denn die Freunde auch um mein so schwer krank gewesenes Kind? Und die Eltern sind dann natürlich auch noch mehr besorgt und auch die betroffenen Herzjugendlichen wollen natürlich auch diese gleiche Sorge von einer Freundin, von einem Freund haben, die sie schon bisher immer gewohnt waren. Und das kann natürlich in einer Partnerschaft dann auch manchmal ein bisschen schwierig sein. Auf der einen Seite gibt's Jugendliche und junge Erwachsene, die möchten ihren Herzfehler vielleicht beim Kennenlernen von einer Freundin, von einem Freund geheim halten. Andere erzählen vielleicht gleich sehr, sehr viel. Da gibt es also ein breites Spektrum von dem, was die einzelnen Personen von sich preisgeben. Wichtig ist, dass man trotzdem sehr authentisch einfach bleibt, aber dass auch die Freundin, der Freund einfach nicht konfrontiert wird mit Geheimnissen oder mit Lügen, die nicht dem entsprechen, was die gesamte Persönlichkeit des Menschen angeht.
Das heißt aber auch, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dass natürlich, und jetzt nicht nur bei Herzkindern, sondern bei allen Kindern, das Erlebte aus dem Elternhaus große Rolle spielt dann bei der Findung der Partnerin, der Partner, weil man einfach dieses gewohnte Umfeld dann erleben möchte oder so lebt, wie man es gewohnt ist aus der Erziehung aus.
Ja, also da passieren natürlich sehr viele unbewusste Aspekte dabei und die dürfen natürlich auch nicht übersehen werden. Das betrifft aber jeden, also nicht nur Menschen mit angeborenen Herzfehler. Bei angeborenen Herzfehler-Patienten ist es halt so, dass die halt, wie erwähnt, besonders umsorgt worden sind und diese Sorge ist zumindest seitens der Eltern, die bleibt ja ewig bestehen und das wünscht sich jeder Vater, jede Mutter, dass sein Herzkind auch, wenn es erwachsen ist oder in einer Partnerschaft ist, so genau diese Umsorgung weiter erfahren wird. Das ist das eine. Das andere ist, dass EMAS selber, also manche das eher noch sich vielleicht sogar ein bisschen genieren und sie denken, na, wenn ich das jetzt meiner Freundin erzähle, was da wirklich los ist mit ihr, dann bin ich vielleicht nicht mehr so sexy oder nicht mehr so attraktiv. Aber, oder das muss ich geheim halten, das ist sicherlich der komplett falsche Weg. Andererseits ist, wenn man also nur mehr von seiner eigenen Erfahrung und Krankheit spricht und das zentrale Thema in der ganzen Partnerschaft ist, dann kann es auch eine Herausforderung sein. Aber es ist schon so, dass der angeborene Herzfehler ein Teil unseres Seins ist und das muss natürlich die Partnerin der Partner werden, auch mittragen.
Das muss natürlich auch kommuniziert werden dann.
Ja, und das muss auch kommuniziert werden. Und also das gibt es ja auch bei ganz anderen Dingen. Also wenn ich jetzt da jemand bin, der gern in die Berg geht oder gern Skifahren geht und meine Partnerin und mein Partner sagt, also das geht überhaupt nicht für mich, dann ist es ein bisschen, dann ist es schon mal ein Problem. Oder wenn jemand sagt, ich liebe es, ins Theater zu gehen oder ich stehe auf Rockmusik und der Partner oder die Partnerin sagt, also komm mal bloß nicht mit dieser Musik, dann wird jegliche Partnerschaft schwierig sein. Ja. Und so ist es auch, wenn also die Freundin, der Freund meine Herzerkrankung, meine Erfahrungen, die ja für alle EMAs existenziell gewesen sind, wenn die nicht ernst genommen werden und nicht mitgetragen werden, dann ist eigentlich schon beim ersten Daten schon nicht wirklich eine Möglichkeit einer guten Basis einer Beziehung möglich. Das heißt, ich muss verstehen als Nicht-EMA, wenn mein Partner mit einem angeborenen Herzfehler geboren ist, wie ist es vielleicht wenn eine große Hitze ist oder wenn man eine Bergtour macht und es ist anstrengend und ich muss immer auf den warten, weil der vielleicht nicht so viel Kondition hat. Oder es kann sein beim Wetterumschwung, dass er leichter Kopf kriegt oder so. Und wenn das immer ein Negativthema in der Partnerschaft und der Beziehung ist, dann wird es schwierig sein. Andererseits muss man schon sagen, EMAs sind vielleicht manches Mal achtsamer, vielleicht auch manches Mal empfindlicher. Und das ist natürlich für einen Partner, eine Partnerin eine Herausforderung, damit dann leben zu können, weil manches Mal körperliche Konstitution und Stabilität nicht so gegeben ist, wie vielleicht für jemanden, der ohne Herzfehler auf die Welt gekommen ist.
Mir fällt da zum Beispiel auch ein, nicht jetzt nur die Kondition oder die Ausdauer, die man hat, sondern vielleicht, wenn man jetzt ein bisschen ins Detail oder ins Intimere geht, dann vielleicht auch, wenn man ja eine Narbe hat, eine große, und sich dann irgendwie, wenn es mal ernster wird, sich da irgendwie zu öffnen. Und das ist ja doch was ganz was Persönliches und das die Narbe ist eine, da steckt eine Geschichte dahinter und sich dann so zu zeigen, vielleicht ist das auch irgendwie eine Hemmschwelle?
Ja, also das ist auch etwas, wo ja schon sehr viele unterschiedliche Zugangsweisen von EMA-Patienten erlebt habe. Ich kann mich erinnern an einen jungen Burschen, dem ich das gar nicht so zugemutet hätte, dass er sich so geniert für seine Narbe und mit seinen Freunden immer nur im T-Shirt schwimmen gegangen ist, weil er sich dafür geniert hat. Das ist aber schon ein wichtiger Prozess, den eigentlich jeder Mensch mit einem angeborenen Herzfehler lernen darf, sich also ganzheitlich seinen ja, auch den negativen Bereichen, die ihm widerfahren sind, ihr widerfahren sind, einfach zu stellen. Und da gehört natürlich die Narbe dazu. Und wenn mein Freund, Freundin mit der Narbe nicht umgehen kann, dann ist es von vornherein schon einmal etwas, wo ich sage, okay, ist wahrscheinlich ein No-Go. Mhm. Aber je selbstsicherer man selber wird, und je mehr man zu seiner eigenen Geschichte steht, desto authentischer ist und desto liebenswerter ist man und desto, ja, ich sag's jetzt auch, desto mehr sexy ist man auch. Ja? Also Menschen, die immer unsicher sind, was kann der andere denken, wenn eine Narbe, und da sind die Drainagen ausgegangen und da ist das und aber wenn man sagt, das steht dazu und das ist ja
das halt meine Geschichte.
Das bin ich, dann ist man auch attraktiver. Und ich habe also, es gibt so ein Konzept, das heißt der Traum vom gelungenen Selbst und da gibt es auch so den Traum vom annehmbaren Äußeren. Und ich kenne Menschen, die sind vielleicht von der gesellschaftlichen Konvention gesehen absolut attraktiv, schön und fühlen sich selber aber nicht so und wirken daher auch nicht so schön. Und ich kenne Menschen, die sind durch Operationen, Therapien vielleicht ein bisschen entstellt, aber stehen so hundertprozentig zu sich und zum Leben, dass sie so eine Ausstrahlung haben, dass sie einfach total attraktiv sind und auch attraktiv wirken, besser als unsichere Menschen, die mit plastischen, chirurgischen Interventionen künstlich schön gemacht werden.
Du bist jetzt eigentlich der nächsten Frage, die wir geplant haben, schon sehr vorgegriffen, weil die Frage wäre gewesen, meinst du, haben Menschen mit angeborenen Herzfehler Hemmungen, Ängste zu daten aufgrund ihrer Einschränkung? Ich glaube, die Frage haben wir mit deinen jetzigen Ausführungen so ziemlich bereits beantwortet. Die Frage, was ich da war, jetzt noch als Zusatz stelle, gerade für die Personen, die eher auf der unsicheren Seite sind. Also es ist ja nicht so, gerade jetzt, wenn man dann doch schon das Erwachsenenalter erreicht hat, dass man sagt, so passt, ich habe jetzt diesen Podcast gehört, ich mache jetzt einen Lichtschalter und ich bin ab morgen sicher und ich gehe straight ahead aus und lasse es die ganze Welt wissen. Hast du da kleine Tipps, wie man da langsam anfangen kann, auf eine gewisse Selbstsicherheit hinzutrainieren?
Ja, also Luki, wie du richtig sagst, ist das ja nicht mit einem Lichtschalter veränderbar. Und unsere Persönlichkeit, die entwickelt sich also eigentlich schon, kann man sagen, so schon vor der Geburt, schon im Mutterleib, kriegen wir ja genetische Dispositionen von unseren Eltern mit. Und dann, wenn wir auf die Welt kommen, es sind ja viele Persönlichkeitsmerkmale, die da in den ersten Lebensmonaten und Jahren sie entwickeln und entstehen. Und jemand, der schüchtern ist, wird noch so viel Therapien machen können, der wird wahrscheinlich kein Kabarettist werden. Und jemand, der einfach total lustig drauf ist, wird kein Stubenhocker sein. Also gewisse Persönlichkeitsmerkmale sind uns natürlich schon angegeben. Aber auf deine Frage hin, kann man was trainieren? Kann man was üben? Ja, das Wesentliche ist schon, authentisch zu bleiben. Und wenn ich halt eher ein ruhigerer, stillerer Mensch bin, dann hat das ja auch seine Qualität. Dass ich jemanden kennenlerne, wird wahrscheinlich nur möglich sein, wenn ich trotzdem übe, hinauszugehen, ja, mich mit Menschen zu treffen. Und unabhängig vom Herzfehler ist ja sowieso die gegenwärtige Art, sich kennenzulernen, nicht mehr, dass man in die Disco und zu großen Partys geht, sondern dass man, so wie ihr das ja jetzt da veranstaltet, über eine Dating-App oder Dating-Plattform angeht. Und das ist offensichtlich die Art und Weise, wie sich nicht nur Leute über 50 oder 60 kennenlernen, sondern auch Leute über 20, weil es offensichtlich dass die Art und Weise der Gegenwart ist, sich kennenzulernen. Aber natürlich muss ich mich dann vorstellen, muss ich dann da mich bewerben und muss schon, ich meine, das heißt nicht, dass man immer nur alles über eine Therapie lösen kann, aber Selbstreflexion und sich selber seine eigenen Verhaltensmuster anzuschauen, seine eigenen Schwächen, vielleicht auch Eigenschaften, die man von seinen Eltern und Großeltern irgendwie mitgekriegt hat und die einem irgendwie vielleicht lästig sind und sagen, da möchte ich irgendwie was anderes jetzt einmal ausprobieren. Dem steht natürlich nichts entgegen. Und wir lernen eine Fremdsprache, indem dass wir sie üben. Wir lernen ein Musikinstrument, indem man es täglich übt. Wir lernen sportliche Aktivitäten, indem wir sie üben. Und bei Verhaltensweisen zwischenmenschlich glauben wir immer, das kennen wir alles sofort. Also wir dürfen schon gewisse Sachen einfach üben. Und manches Mal rät man vielleicht jemanden an, trifft man jemanden und man kommt drauf, okay, das passt da gar nicht. Aber dann gleich den Kopf in den Sand zu stecken und aufzugeben und sich nicht weiter um Kennenlernen mit anderen zu bemühen, wäre der falsche Weg. Aber dem einen fällt es leichter, dem anderen schwerer.
Es ist für jeden sicher ein Prozess und ein längerer Weg, ein besonderer, jemanden kennenzulernen. Ja. Raphael, jetzt habe ich noch eine etwas andere Frage. Du bist ja klinischer Gesundheitspsychologe und auch in den Schulen. Klärst du dann, wenn ein Herzkind in der Klasse ist, erklärst du dann über den Herzfehler auf und manche EMAs haben als Kind auch schon Mobbing-Erfahrungen, zum Beispiel eben in der Schule machen müssen. Wirkt sich diese Erfahrung heute auch auf das Dating-Leben aus? Also, dass sie sich vielleicht nicht so öffnen können oder irgendwie das Gefühl haben, die zweite Wahl zu sein? Also, und gibt es da Tipps, um diese Ängste abzulegen?
Also Mobbing ist ja eine sehr, sehr grausliche Erfahrung und fördert natürlich überhaupt nicht das Selbstwertgefühl. Und damit man den Mut hat, sich mit anderen auszutauschen, andere kennenzulernen, bedarf es natürlich auch einer gewissen Selbstsicherheit. Und wenn man sehr oft abgelehnt wurde als Kind oder Jugendlicher, dann ist dieses Selbstwertgefühl natürlich immer wieder vermindert worden, immer wieder zerstört worden. Wie kommt man da raus? Indem, dass man neue Erfahrungen sammelt, die positiv sind. Also ich denke ja auch, diese EMA-Treffen haben ja die Qualität, dass sich Gleichgesinnte treffen, ohne dass man viele Worte braucht, weil du sagst hypoplastisches Linksherzsyndrom, Sophia, du, Luki, sagst Fallot'sche Tetralogie und jeder von den EMAs weiß sofort, was auf euch zugekommen ist in eurer Kindheit. Jeder weiß, Herz-Lungen-Maschinen, Drainagenziehen, Halleluja, das tut total weh, das sind Schwierigkeiten. Und sobald ich die gleiche Sprache spreche, und das tut man natürlich unter anderem als EMA, aber das dann, was weiß ich, Fußballspieler auch und das dann Skifahrer gleich und das dann Musikbegeisterte etc., die in ihrer eigenen Cloud sind, haben natürlich diese Sicherheit und haben vielleicht auch ähnliche Erfahrungen mit Mobbing oder weil sie sich geniert haben wegen der Narbe oder weil sie nicht so lang so viel Runden laufen haben können im Sportunterricht in der Schule und gesagt haben, wieso darf der immer sitzen und dann müssen wir laufen und vielleicht so Abwertungen erfahren haben, die uns in der Kindheit schon geprägt haben. Das ist etwas, wo man dann schon üben darf durch viele Gespräche, entweder mit Gleichgesinnten oder manches Mal mit einer professionellen psychologischen Gesprächsbehandlung über die schlechten Erfahrungen, die einfach einmal zu bearbeiten. Also das ist schon eine Hilfe, die durchaus
ja, und wenn das dann auch die Klasse oder der Verein oder wo auch immer man halt dann ist, die das dann halt auch vielleicht ein bisschen erklärt bekommen und dann verständnisvoller sind.
Ja. Also das Wesentliche ist schon, dass man eben nicht hinterm Berg hält, was man schon alles erlebt hat, weil damit wird man authentisch, damit wird man auch interessant und es geht nicht darum, dass die anderen dann plötzlich viel Mitgefühl haben, aber Verständnis haben und Vorurteile aus dem Weg geräumt werden. Aber auf deine Frage, Mobbing sind schlimme Erfahrungen, die jemand machen kann im Leben, geht auch im Erwachsenenleben, und die das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeit von Menschen ziemlich untergräbt. Und da kann es einfach nur helfen, dass man schon mit Freunden darüber redet oder auch eben einfach das psychologisch bearbeitet.
Weil du jetzt an diese EMA-Treffen angeredet hast, ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich war ja beim allerersten dieser Treffen dabei, die wir mal gemacht haben. Und es war recht spannend, weil wir sind aus ganz Österreich zusammengetroffen und es hat eigentlich niemand jemanden davor gekannt, persönlich. Manche haben sich über das Internet eben spannenderweise gekannt, aber persönlich hat sich niemand gekannt und wir haben uns dann getroffen und da war ab der ersten Minute gleich so eine wunderbare Harmonie da, obwohl wir eben 5 Minuten davor nicht einmal gewusst haben, wem triff ich denn überhaupt? Und es war eine wunderschöne Erfahrung. Und es ist ja jetzt, wenn wir uns treffen und es kommen wieder neue dazu. Sophia, korrigier mich, aber also wir haben immer harmonische Treffen und es passen immer alle in die Gruppe
absolut
hinein.
Und es ist einfach so eine schöne Gruppe, ja. Eine, wenn man verbunden ist durch einen Herzfehler, dann harmoniert man irgendwie gleich besonders.
Ja, und
natürlich hat jeder sein eigenes seine eigene Persönlichkeit, um Gottes Willen, das ist ja auch wichtig, und seine eigene Geschichte, und manche wollen mehr erzählen, manche weniger, aber ich finde, das muss man ja dann akzeptieren und man hat eine schöne Zeit gemeinsam und kann sie austauschen.
Auf alle Fälle.
Ja, und das ist ganz wichtig, Sophia, was du da sagst. Der eine möchte mehr erzählen, der andere weniger. Aber es ist ja immer schön, dass wenn die jungen, neuen EMAs da dazukommen oder auch etliche, die sagen, nein, ich habe mich da lange nicht gemeldet, die wollte eigentlich nicht oder ich habe mich nicht getraut. Aber sie werden immer sofort in die Gruppe sehr liebevoll aufgenommen.
Ja,
und das ist etwas, was natürlich wiederum psychologisch gesehen die Selbstwirksamkeit, das Selbstwertgefühl des Einzelnen erhöht und wo man dann auch natürlich mutiger wird. Und auch die Partner, die keine Herzfehler haben, sage ich mal unter Anführungszeichen, man muss nicht gleich heiraten, aber die würden den Herzfehler und die Erfahrung des Herzfehlers, also des anderen mit dem Herzfehler, einfach, sag's jetzt einmal unter Anführungszeichen, mitheiraten. Also das ist ein Teil, den kann man nicht einfach wegtun. Ja? Und würde das jemand negieren, dann ist er nur eine halbe Persönlichkeit und dann ist er nicht ganz. Ja? Mhm. Das ist, wie gesagt, jemand, der gern Musik hört und der darf jetzt auf einmal, muss vor seinem Partner oder Partnerin die Musik geheim halten oder wenn einer, ich weiß es nicht, für den wichtig ist, irgendwas, zu Weihnachten besondere Kulinarik und das muss er immer geheim halten, dann ist die Partnerschaft von vornherein irgendwie
das kann ja auf Dauer nicht gut gehen.
Beinen gestellt. Ja, kann nicht wirklich gut gehen. Also kann immer nur empfehlen, ein Herzfehler muss man nicht immer ständig mit offener Brust herumrennen und sagen, schaut's her, ich bin so oft operiert worden. Aber es muss auch beim Dating, muss nicht gleich beim ersten Mal sein, aber doch relativ am Beginn ein wesentlicher Teil der Persönlichkeit und der persönlichen Entwicklung sein.
Du bist jetzt gleich schon beim Heiraten des Herzfehlers gewesen. Jetzt stelle ich die Gegenfrage, ob es für Personen eine Hemmschwelle sein kann, wenn sie erfahren, dass der Datingpartner, die Datingpartnerin einen Herzfehler hat, dass man sich dann denkt, oh mein Gott, ist das was für mich oder nicht? Also das allein der Gedanke, ich date jemanden mit Herzfehler schon zu einer sogenannten Red Flag führen kann. Ich kann mich da an eine Situation erinnern, als ich einmal mit dem Zug quer durch Österreich gefahren bin, war neben mir eine Lehrerin mit ihrer privaten Gruppe, die irgendwohin auf Reisen gefahren sind, das habe ich nicht so mitgekriegt. Ich habe nur mitgekriegt, dass die eine Lehrperson war, die auf Skiwoche dann fahren hätte sollen nächste Woche und die haben irgendein Herzkind mitgehabt und die hat dann da ihren Freundinnen erzählt, was für Angst und Panik sie hat, weil sie ein Herzkind dabei hat, weil es könnte ja sein, dass es auf einmal umfällt und der Herzschlag aussetzt und so. Da spricht man dann logischerweise, woher soll sie es wissen, von sehr viel Unwissenheit auch. Das kann ja meiner Meinung nach auch für Leute im Dating eine Unwissenheit sein, die Gefahr, jemanden zu daten mit einem Herzfehler.
Ja, ja. Also du hast es ja schon ganz wichtig gesagt, Luki, Unwissenheit, es ist ganz schlecht, wenn man zu wenig weiß. Also ich bin ja einer der älteren angeborenen Herzfehler-Patienten. Als ich auf die Welt gekommen bin mit meinem angeborenen Herzfehler, hat man ja kardiologisch keinen blassen Tau gehabt, was da los war. Aber da hat sich ja so viel verändert inzwischen und die Lebensqualität und die Lebenserwartung von den Herzfehler-Menschen oder Menschen mit angeborenen Herzfehler, die ist ja so hoch und jeder, der sich ein bisschen damit informiert, weiß, dass die Lebensqualität und die Lebenserwartung bei den meisten Herzfehlern ja sehr hoch ist. Und Das kann ich euch jetzt einfach von mir sagen, also als inzwischen zweifacher Opa. Die meisten in meinem Alter ohne Herzfehler sind nicht so gesund wie ich. Warum? Weil wir Herzmenschen ja sehr, sehr bewusst leben. Das heißt, wir machen doch so viel Sport wie möglich. Wir ernähren uns so gesund wie möglich. Wir sind so achtsam wie möglich. Mehr als vielleicht der Durchschnitt der Bevölkerung. Und wenn man sich die Statistiken anschaut von der Lebensqualität von Menschen mit angeborenen Herzfehlern, und ihr wisst ja, dass ich ein paar wissenschaftliche Studien darüber gemacht habe, zeigt einfach, dass die Lebensqualität von den Menschen mit angeborenen Herzfehlern sehr, sehr hoch ist. Warum? Weil die Herzchirurgie so exorbitant gut ist inzwischen und weil dazu die Lebenseinstellung von uns, da haben wir natürlich selber schon auch viel beizutragen. Ja? Also wenn wir jetzt da, wenn ein Herz, ein Mensch mit einem angeborenen Herzfehler Drogen nimmt und sehr ungesund isst und sich nicht bewegt, keinen Sport macht, nur fettiges Zeug isst, dann ist er natürlich schneller krank als jemand, der mit einem gesunden Herzen auf die Welt kommt. Aber die gesunde Lebensführung plus die hohe Qualität der Kinderherzchirurgie ermöglicht es, dass wir einfach wirklich ein sehr, sehr gesundes, zufriedenes, hohes lebensqualitatives Leben führen. Und das muss natürlich mein Datingpartner, Datingpartnerin auch wissen. Und wann kann schon sein, wenn ich es vorher nicht weiß, habe ich auf einmal Angst, um Gottes Willen, der stirbt mir davon. Was ist, kann ich damit umgehen? Aber je mehr ich darüber weiß, desto sicherer kann auch der andere werden und kann eine sehr intensive Bindung und Beziehung zwischen den beiden Partnerinnen und Partnern entwickeln lassen. Und jemand, der das nicht mitträgt, also der ist sowieso, scheidet sowieso aus. Logisch. Aber ich wiederhole mich. Also jemand, der vielleicht religiös ist und der andere sagt, also mit Religion braucht man gar nicht kommen, die werden sie wahrscheinlich nicht recht gut finden. Jemand, der gern auf Rockkonzerte geht, aber der andere sagt, na bloß nicht, ich mag gern die Oberkreiner hören. Ja, die werden wahrscheinlich nicht recht viel miteinander zu tun haben. Und jemand, der einen Herzfehler hat und der andere sagt, na bitte, komm ja nicht mit dem Herz, das interessiert mich Nüsse. Ja, ich würde die Tour de France mitfahren, das wird mit einem Menschen mit einem Herzfehler nicht gehen.
Das ist klar, ja.
Da hast du vollkommen recht, ja. Und wir gehen jetzt nicht näher auf meinen Essensplan drauf ein. wie gesagt, ich bin zwar bewusst über meinen Herzfehler und lebe sehr bewusst, aber die Ernährungspyramide ist jetzt dann trotzdem nicht das Dokument, an das ich mich regelmäßig halte, aber ich finde, man darf ja trotzdem trotz Herzfehler sich gewisse Sachen gönnen, auch im Wissen.
Das wollte ich gerade sagen, absolut.
Auch im Wissen, dass man nicht immer sehr gesund lebt, aber du hast es ja auch richtig gesagt, wir haben ja Gott sei Dank eine Generation, wo man eine sehr fortgeschrittene Forschung und eine sehr fortgeschrittene Möglichkeit der Medizin haben.
Also, wisst ihr, was noch ganz wichtig ist, das muss ich jetzt noch sagen, was ganz wichtig ist, ist genießen können. Und also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt nur mehr Obst und Gemüse essen dürfen. Also das kann man auch sehr genießen, Obst und Gemüse, keine Frage. Aber eine der wesentlichen Sachen, und ich kenne ja die meisten Menschen mit angeborenen Herzfehlern in Österreich, den meisten Menschen gelingt es, dass sie das Einfache genießen können. Weil nichts selbstverständlich ist.
Genau.
Denn jeder im Moment von uns hat erfahren, dass gehen, aufstehen aus dem Bett, was trinken, nicht nach dem Schnabelheferl, sondern richtig was trinken, was essen ohne dass man erbrechen muss, liegen, ohne dass er 3 Drainagen schmerzen, dass das nicht selbstverständlich ist. Auf einen Berg raufgehen ist nicht selbstverständlich. Sex haben ist nicht selbstverständlich. Alle völlig normalen Dinge, im Skifahren, ist nicht selbstverständlich. Und Entschuldigung, ihr wisst, wie grauslich das ist, nach einer Operation, bis dass man endlich wieder auf Toiletten gehen kann. Also wir freuen uns über alles, was normal für die anderen Menschen, Durchschnittsmenschen ist, ist für uns nicht selbstverständlich. Daher genießen wir auch viel mehr. Und das ist auch eine Qualität mit Partnern, dass wir sehr viel genießen können. Und wenn das eine Partnerin, ein Partner checkt, dass wir so Genussmenschen sind, ohne Hedonisten zu sein, sondern einfach etwas Normales zu genießen, dann sieht man, wie hoch Beziehungsqualität oder überhaupt Lebensqualität sein kann mit jemandem, der einen angeborenen Herzfehler hat.
Also das war jetzt
Ich habe mich gerade so in deine, ja, das, was du da jetzt erzählt hast, irgendwie total zurückversetzt gefühlt. Und ja, genau so ist es. Also, ja.
Ja, das war absolut. Entschuldigung, dass ich da ins Wort falle, Sophia. Das war jetzt eigentlich ein Aufruf an alle Nicht-EMAs, die uns heute zuhören und selbst Single sind. Datet uns EMAs, weil wir sind Genussmenschen. Lieber Raphael, wir haben schon sehr viel deiner wertvollen Zeit in Anspruch nehmen dürfen. Herzliches Dank dafür. Ich darf jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen. Eins der wichtigsten Dinge, und das jetzt unabhängig davon, ob man einen Herzfehler hat oder nicht, im Dating ist einfach die Authentizität und dass man der Mensch bleibt, der man ist und sich nicht als jemand anderer versucht zu verkaufen, im Glauben, dass man dann beim potenziellen Datingpartner, der potenziellen Datingpartnerin besser ankommt, sondern Authentizität wahren und der Mensch bleiben, der man ist. Also das können wir so abschließend zusammenfassen, oder?
Sehr gut, so ist es. So ist es. Danke für diese super Zusammenfassung, Luki.
Ja, Raphael, auch von mir nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und dieses wirklich schöne Gespräch mit dir. Und wir freuen uns, wenn wir diese Folge demnächst veröffentlichen dürfen und unseren Special Guest dann auch vorstellen dürfen, dich. Danke.
Ja, wenn ihr das hört, dann haben wir die Folge ja schon vorgestellt. Wir haben das natürlich im Vorab aufgezeichnet. Wichtig ist für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir senden in Kürze den ersten Single. Wir haben schon jemanden gefunden, der mit uns ein Gespräch führen wird, mit der Sophia und mit mir. Und liebe Sophia, wir freuen uns schon wahnsinnig drauf, oder?
Absolut. Wir sind richtig gespannt und ich hoffe, der Single ist es auch. Und ja, alles erfährt ihr dann online auf unseren Social-Media-Kanälen.
Genau. Und für heute bleibt uns nur noch eins. Einen schönen Abend zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Lieber Raphael, liebe Sophia, macht es gut.
Lieber Raphael, lieber Luki, vielen, vielen Dank und einen schönen Abend noch. Danke.
Danke für die Einladung. Alles Liebe. Baba.